Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Wir haben heute ein Thema, über das es zu sprechen gilt, denn Alexander und ich, wir gehören jetzt zu zwei unterschiedlichen Gruppierungen. Alexander, wie fühlt es sich denn so, in der Mehrheit zu sein?
Fühlt sich gut an, aber du jetzt so als gefährdete Minderheit, wie fühlst du dich denn?
Ich fühle mich auf jeden Fall in der Marketingwahrnehmung stark überrepräsentiert noch. Wobei ich auch da ja nicht im Center of Attention stehe.
Ja, aber du bist so im Niemandsland.
Ich bin so im Niemandsland, genau. Mich spricht man an, aber ich bin nicht im Fokus. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, hä, was wollen die denn da von mir? Über was quatschen die da? Wir haben in den letzten Monaten festgestellt und Research gemacht und haben ein spannendes Thema, was jetzt schon in den letzten Monaten in den Ad-Accounts, die wir betreuen, Einzug gehalten hat und strategisch einen großen, großen Unterschied machen wird, nämlich das Thema, wie gehe ich denn eigentlich mit den Alterskohorten um, die sonst so in der klassischen Media-, Creative- und Strategieplanung unterrepräsentiert werden. Und an dieser Stelle, Alexander, alles Gute nachträglich zum Geburtstag, weil du gehörst jetzt zur Altersgruppe 50+.
So ist es, so ist es. Die Weisheit kriegt man gleich mit.
Ja, warum beschäftigt uns das Thema? Wir sind ja, und ihr wisst das auch, wenn ihr uns regelmäßig hört, verfolgt oder auch unseren Vorträgen lauscht, wir sind immer sehr umtriebig und versuchen, bestimmte Thesen und Narrative und Strategien im Markt auch zu verstehen, zu hinterfragen und an der einen oder anderen Stelle uns vielleicht eine eigene Perspektive auf bestimmte Themen zu verschaffen. Und gerade ein Thema ist im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren massiv mit Aufmerksamkeit geflutet worden, nämlich das Thema Gen Z.
Ja, so ist es. Also unter verschiedenen Narrativen ja auch oder auch in der Bezeichnung. Am besten finde ich eigentlich den Begriff Unreachables.
Ja.
In dem Kontext, also wo eigentlich schon drin steckt, dass sie schwer zu erreichen sind. Alle sagen, du musst auch anders kommunizieren. Ja, also du kannst nicht, das, was du sonst bisher gemacht hast, reicht nicht aus, um diese Generation zu erreichen. Das ist ja Trend. Gleichzeitig alle Verjüngung ist ja ein persönliches Anliegen, setzt sich offenbar dann beruflich durch. Ist ja so, ne? Also, dass ja, du so sagst, ja, jünger ist ja erstmal so Zukunft. Ja. Das ist ja erstmal korrekt. Unglücklicherweise haben wir ja einen sehr störenden Punkt dazwischen noch, nämlich die Gegenwart, in der wir ja den realen Umsatz jetzt erstmal machen müssen.
Ja, korrekt. Und ich glaube, in den letzten Jahren oder insbesondere in den letzten Monaten gab es ja in sehr vielen Organisationen Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass man effizienter arbeiten soll, muss und wird. Und letztlich muss man sich ja dann auch unter diesen Effizienzparametern einmal angucken, wie sinnvoll ist es denn, auf eine Zielgruppe zu gehen, die unreachable ist und die in der prozentualen Verteilung an der Gesamtbevölkerung mit den kleinsten Anteil ausmacht. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man relativ schnell im Verhältnis, wenn man sich auch die Budgets anguckt, muss man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, ey, da findet gerade einen sehr ineffizientes Vorgehen statt, denn extrem viel Fokus auf die Gen Z sorgt ja einfach darum, dass sich sehr viele um einen sehr kleinen Anteil von Menschen kabbelt, in der Annahme, dass das zukünftig oder auch im Status jetzt dazu führt, bessere Ergebnisse zu erzielen, Marktanteile zu erobern, zu sichern etc. Und das ist schon was, wo man sagen muss, liegt denn da gerade der Fokus an der richtigen Stelle? Wenn beispielsweise das Thema Absatz und Profitabilität eins ist, was dich als Unternehmen gerade antreibt.
So ist es. Also es hat halt mehrere Dimensionen und es wird halt immer, ja, man muss sagen, ein bisschen absurder, je weiter man drüber nachdenkt. Du hast gerade schon gesagt, die Gruppe ist klein und anteilig sinkend, ne, die Alterskohorte, anteilig sinkend. Das kennen wir aus allen anderen Bereichen, ja, demografischer Wandel, aber mehr alt. Und dann denkst du ja, okay, also offensichtlich haben wir ja schon einen Fokus, der wir geben uns Mühe für eine kleine Gruppe, aber es ist die Zukunft. Jetzt wäre aber der zweite Gedanke, haben die denn auch Geld? Weil das ist ja der andere Punkt. Also in der Annahme, dass die, entweder sind sie konsumwütig oder sowas, muss ich schon annehmen, aber sie brauchen ja trotzdem ein bisschen Geld, so Kaufkraft. Ne? Kaufkraft ist ja, wäre ja schon ganz gut, wenn ich sage, ich will die bewerben. Und dann müssen wir als noch konstatieren, die Gruppe ist nicht nur klein, sondern sie hat natürlich auch noch weniger Kaufkraft als die Alterskohorte, die nördlich von der 50 liegt.
Um das einmal so in Kontext einzuordnen, ne? Klassische Mediaplanung in der Werbung, also so ganz klassische, umfasst eine Alterskohorte 18 bis 49. Das heißt, alles, was über 50 ist, fliegt da irgendwie erstmal raus, auch perspektivisch. Um da mal so ein paar Fakten auch darunter zu legen, warum das dann spannend ist. Und wir sind uns, glaube ich, alle einer Meinung, dass Menschen, die über 50 sind, über Social Media adressiert werden können. Dann gibt es drei spannende Facts, die wir für uns recherchiert haben, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen und auch erklärbarer zu machen, zu sagen so, hey, warum ist das denn eigentlich ein Thema, um das ihr euch kümmern müsst? Weil bis 2030 ist jeder Zweite in Deutschland über 50. Das bedeutet für so eine klassische Mediaplanung, wenn ich einfach in dieser 18 bis 49 Kohorte bin und sage, das ist meine werberelevante Zielgruppe, dann lasse ich halt mehr als die Hälfte der Deutschen ab 2030 außen vor. Und das ist natürlich eine Netto-Reichweite, auf die kann halt keiner mehr verzichten. Also das heißt, die Mediaplanungsmodelle, die so klassisch in Werbung angelegt werden, gerade was die Altersverteilung angeht, die müssen halt auf jeden Fall jetzt schon justiert werden, weil man kann ja jetzt nicht irgendwie im Sprung von 29 auf 30 sagen, oh, da verlassen uns jetzt mehrere Millionen Menschen auf einmal und die Netto-Reichweite ist so, wie sie ist, sondern das muss man ein Stück weit antizipieren. Jetzt schon in der Planung, auch wenn man eine langfristige Planung ausstellt. Und das zweite Thema, was du gesagt hast, Alexander, ist das Kaufkraftparadoxon. Ja. Und da gibt es auch eine spannende Statistik, die sagt, 60% der Kaufkraft liegt bei der Zielgruppe 50 plus, also mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehende Kaufkraft liegt in dieser Altersquote. Also da,
das verschiebt sich auch weiter.
Da liegt die Spending Power, die Leute können Geld ausgeben und vor allem, die haben irgendwann die Zeit, das Geld auszugeben. Ne? Also ich meine, herzlichen Glückwunsch, Alexander, du bist jetzt nicht mehr so weit weg vom Ruhestand. Also auf jeden Fall näher dran, als ich es bin. Aber irgendwann kommt ja eine Zeit, dass diese Menschen sich überlegen, was sie mit dem Geld und der Zeit machen. Und nicht wenige denken da auch über Anschaffung und Konsum nach. Ne? So. Aber im Kontext dazu, nur 10-15% der globalen Werbebudgets gehen in diese Alterskohorten. Das heißt, es ist halt eine krasse Unverteilung. Und ich habe versucht zu verstehen, warum das so ist. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, Alexander. Mhm. Man geht einfach davon aus, die hat man sich ein Leben lang erarbeitet, diese Leute. Und die haben dann irgendwann mal eine Präferenz getroffen und die bleiben dann loyal meiner Marke gegenüber, weil wenn die einmal mein Produkt gekauft haben, dann sind die so loyal, dann sind die Fans, dann haben die irgendwie 20 Jahre lang mein Knäckebrot gekauft. Die kaufen nie wieder ein anderes Knäckebrot.
Ja, aber das ist, wie wir auch immer sagen, es gibt keine Markenmonogamie, die, wenn du, und es gibt keine Fernbeziehung mit Marken. Wenn du aus den Augen bist,
ja,
bist du tatsächlich buchstäblich aus dem Sinn. Und dazu gibt es Studien ohne Ende.
Ja.
Wenn du den Werbedruck in deiner Zielgruppe nachlässt, dann wird die offen für Alternativen, weil du einfach nicht mehr präsent bist. Ne? Also wir haben ja immer diesen Begriff Mental Availability da, wo, und das ist tatsächlich ein Fehler. Ich meine, es gibt Diskussionen, das muss man auch gerade sagen. Im TV ist das ja besonders hart mit dem Thema werberelevante Zielgruppe und seit Jahren bemüht man sich irgendwie oder diskutiert man darüber, ob man es bis 59 jetzt hochschiebt, ja. Was ganz witzig ist, weil bei manchen Sendern ist der Durchschnitt bei 70 vom, ja, von Altersklasse her, auch privat. Also das ist schon ganz, ganz lustig. Also wir hinken einfach deutlich hinterher. Und man muss sagen, das hat einmal dieses Thema mit bist du noch präsent, hat ja eine, ist eine Frage, wie dein Media Buying aussieht. Hm. Also investierst du in diese Zielgruppe, achtest du darauf, dass du die auch bespielst? Und zum Zweiten ist es natürlich auch eine Frage der Art der Ansprache. Also fühlst du dich nochmal angesprochen von dem, was dir da gestellt wird, wenn deine Kommunikationsmittel aussehen, als wären sie für Spätpubertierende gemacht.
Ja, da gibt es, glaube ich, einen ganz spannenden Praxis-Insight, weil wenn man sich jetzt in den Ads-Managern auch einmal die Impressionenverteilung anguckt bei einem Broad-Targeting, dann ist ja häufig so die Ableitung, ja, die Maschine verteilt das falsch, ne? Sondern so, das sind super viele Impressionen über 50 und 65 plus, aber letztlich ist die Verteilung genau richtig im Sinne von der demografischen Verteilung, die es halt zu adressieren gibt. Und das führt häufig zu so einem einen manuellen Eingriff in die Optimierungslogik, wo man sagt, die schließen wir einfach aus, aber es führt halt eben dazu, dass man nicht mehr sichtbar ist, ne? Und dann halt nicht mehr sichtbar zu sein in einer Zielgruppe, die halt durchaus doch wechseln kann und Purchasing Power hat, öffnet halt eigentlich aktiv die Tür für den Wettbewerb, um da präsent zu sein, weil wenn man Zeit und Geld hat, warum soll man da nicht mal was anderes ausprobieren, wenn das Offer am Ende das Bessere ist, ne? Wenn ich das Produkt irgendwie verstehe oder jetzt zum ersten Mal auch wahrnehme, weil das Produkt, was ich halt sonst immer nutze, gar nicht mehr präsent ist. Ich glaube, das muss man sich ganz klar vor Augen führen, dass man mit so einem manuellen Eingriff dann gegen jede Optimierungs- und gegen jede Logik eigentlich optimiert, im vollen Bewusstsein, dass man da nicht mehr sichtbar ist. Das kann man machen, aber man muss, glaube ich, die Risiken an der Stelle dann auch in Kauf nehmen und auch kennen. Und ich glaube, viele kennen das nicht oder wissen das nicht, sondern sagen erstmal, das ist ja irgendwie eine Fehlverteilung. Die Jungen sind ja viel mehr aus Social, da müssen wir hin und die Maschine verteilt die Impressionen falsch. So. Und dementsprechend nehme ich dann nur die 18- bis 44-Jährigen. Und dann wird es auf einmal teurer, weil die Leute, die vielleicht noch gar keine Markenpräferenz haben oder halt keine Purchasing Power haben, adressiert werden. Das ist, glaube ich, so ein Thema, mit dem wir jetzt gleich auch nochmal im Detail einsteigen wollen, weil wir ein paar Zahlen dabei haben, auch was so Haushaltsnettoeinkommen und Purchasing Power angeht, um das nochmal ein bisschen greifbarer für euch zu machen. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, so ja, das ist irgendwie nachvollziehbar, dann spreche ich die halt an, ne? So, dann muss ich halt meine Kampagnen irgendwie so justieren, dass ich halt nicht mit einem Alterstargeting arbeite und da irgendwie in der Planung sicher gehe. Ehrlicherweise ist das halt höchstens die halbe strategische Arbeit, die da zu tun ist, denn der wichtige Insight, der kommt jetzt, diese Zielgruppen, die wir ansprechen, also die 50-Plus-Jährigen, die Menschen, die so sind wie du, Alexander.
Wow.
45% fühlen sich von der Werbung negativ dargestellt und 89% wünschen sich realistischere Bilder.
Ist das nicht bemerkenswert? Weil das ist das Thema, weißt du, wo alle sagen bei der Gen Z, du musst das mehr so machen, dass die das als
ja, eine mach mal relatable.
Ja, aber das ist ja so, ne? Also, oh, du musst das so machen, dass diese junge Gruppe sich da auch, dass das so für sie genau relatable angepasst ist und so weiter. Und dann hast du hier Umfrage, die sagt, nach oben raus wird's auch falsch gemacht.
Ja, genau. So. Ne? Aber du hast weder ein Granny oder Grandpa UGC Creator in deiner Kampagne gebucht, noch hast du Motive gewählt, die irgendwie verfangen oder Kontext geben. Oder du spielst dann halt mit so krass negativen Darstellungen mit dem Alter, wo du halt einfach nur von fehlendem Sicherheitsbedürfnis oder Angst oder Gefahr ausgehst, ne, weil ja. Du sagst, du verlierst was, der Verlust überwiegt, die keine Ahnung, das Thema Lebenszeit, das Thema Einschränkungen, das Thema nicht mehr körperlich in der Lage sein, Dinge zu tun, die du vielleicht früher konntest und so. Das sind ja naheliegende Hooks, die verwendet werden, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber das Ganze in einen positiven Spin zu bringen, so ja. Wie eben gesagt, ne, du hast jetzt die Zeit, beschäftige dich damit, jetzt ist die Zeit, was Gutes für dich zu tun, oder auch dieses ganze Thema, welche Möglichkeiten habe ich denn auf einmal, wenn ich in dieser Alterskohorte bin, da gibt's ja auch durchaus positive Aspekte, wird halt offenkundig, und ich würde es auch so wahrnehmen, auch wenn ich nicht in der Zielgruppe bin, nicht so genutzt, dass man das volle Potenzial ausschöpft, oder zumindest wird es so genutzt, dass viele sich irgendwie, ja, ich meine, negativ dargestellt fühlen, ist ja schon wirklich, wo man sagt, so, ey, so, die haben mich nicht verstanden, ne? Und das ist ja bei der Gen Z, würde man dann davon sprechen, ja, das ist, wie kannst du das nur machen? Und dann kommt irgendwie der Shitstorm und die canceln deine Marke, aber die Alten können deine Marke genauso canceln. So.
Es ist, und das sind ja, also natürlich ist das ist halt eine krasse Äußerung, falsch dargestellt. Die wahrscheinlich häufigste, der wahrscheinlich häufigste Effekt ist einfach, wird als nicht relevant erachtet und gar nicht wahrgenommen.
Genau.
Ne? Du kommst gar nicht auf die Bewusstseinsebene. Und ich glaube, also, wenn wir noch einmal kurz über die Ursache sprechen, warum ist das so? Das ist einfach natürlich ein extremer Zeitversatz. Also, wenn du eine Generation weiter zurückgehst, war Alter halt ein anderes Thema. Also du hast tatsächlich natürlich eine Veränderung im Markt, in den Generationen. Und die Wahrnehmung ist immer noch, wenn es alt ist, da ist nichts mehr, was du hast es eben gesagt, was ich, wo die Markenpräferenz ist gesetzt. Und das wird angesetzt schon aus einem vergleichsweise willkürlichen Grund ungefähr bei dieser Ebene 50. So. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich fängt das auch irgendwann an. Also, dass du eine geringere Präferenz, dass du eine geringere Wechselbereitschaft hast, dein Konsumverhalten sich deutlich verändert. Aber es dort anzusetzen, ist einfach idiotisch. Und auch unter dem Aspekt demografische Verteilung einfach komplett absurd. Und du hast natürlich, glaube ich, immer noch die Wahrnehmung bei allen Unternehmen, die auch so, die zum Beispiel auch im TV noch unterwegs sind, anderen Medien, dass du digitale Kanäle immer noch, weil so unter, das sind die Jüngeren. Also das ist für die Jüngeren.
Ja, aber ich glaube, das sind so Adaptions-, Transformations-Latenzeffekte, so, ne?
Ja.
Also man hat das einfach nicht auf dem Schirm oder so schnell adaptiert, dass man sagt, ah ja, die unreachable in den oberen Alterskohorten, die in Anführungszeichen klassischen Medien benutzen, die hole ich halt im Mediamix darüber ab. Aber dass diese Transformation viel schneller passieren muss, um sie zu erreichen, ich glaube, das ist halt ein Thema, wo ein Shift in den Mediabudgets und auch im Shift im Media-Mix über Dekaden passiert, obwohl es halt eigentlich innerhalb von Jahren passieren müsste.
Absolut. Das ist einfach ein enormer Zeitversatz in der Wahrnehmung.
Aber es ist ja eine ganz geile Chance, weil wenn du jetzt zuhörst und denkst, habe ich verstanden und ich kann darüber entscheiden, wo mein Budget hingeht und klopfst das einmal ab, da zählt, glaube ich, auch Geschwindigkeit, weil es ist ja naheliegend, dass man sagt, okay, wenn diese Zielgruppe immer relevanter für mich wird, weil es die entsprechenden Reichweiten gibt, weil es die entsprechende Kaufkraft gibt, weil es schwerpunktmäßig mein Massenmarkt ist. Ja. Und da ist mein Wettbewerb jetzt digital noch gar nicht präsent, weil die das nicht gecheckt haben. Happy Opportunity Day. Greif sie dir, schnapp sie dir und zieh los und lass uns gemeinsam diese Zielgruppe erobern, weil letztlich ist der Weg zu dieser Zielgruppe gar nicht so schwer, weil die sind ja alle da. Nur die fühlen sich gerade inhaltlich noch nicht abgeholt.
Es ist so. Und du hast eben gesagt, 60% der Kaufkraft ist dort angesiedelt.
Ja.
Das wird sich natürlich auch noch verschieben, ne? Also wir sprechen dann ja auch von Erbengenerationen und so weiter. Das reine Vermögen, das dann zur Verfügung steht, ist immer die Frage, wie berechnest du Kaufkraft, Vermögen oder eben auf Basis der Einkommensentwicklung. Die Einkommensentwicklung ist natürlich mit zunehmendem Alter auch nach oben. Aber Erbschaften spielen auch eine Rolle. Und natürlich, das müssen wir natürlich auch mal sagen, natürlich sind jüngere Generationen die Zukunft. Es ist einfach nur eine Frage, wann vollführst du welchen Shift?
Ne? Ja, und vor allem, wie nimmst du halt jetzt, also am Ende ist ja die Frage, Handlungszeitraum, Fenster vorbauen für später ist sowieso richtig, ja, also Vorsorge ist ja nicht falsch, diese Zielgruppen irgendwie jetzt schon zu verstehen, zu adressieren und dort die Marke zu manifestieren, aber letztlich brauchst du ja immer auch eine Kriegskasse, die das irgendwo am Ende bezahlt und die gefüllt sein muss. Und ich hatte ja eben gerade angekündigt, Alexander, dass wir so ein bisschen Research gemacht haben.
Ja.
Und es gibt ja wunderschöne Datenquellen zum Thema volkswirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Wie sieht das gerade in Deutschland aus? Und jetzt kommt was für Zahlen-Nerds. So. Ist auf einer Podcast-Ebene natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung für euch jetzt. Aber Stift rausholen, Zettel rausholen, mitschreiben, denn die Zahlen helfen euch auf jeden Fall, argumentativ vielleicht auch eurer Chefin oder eurem Chef gegenüber zu verargumentieren, warum hier ein strategischer Switch nötig ist und warum man vielleicht den Fokus von der Gen Z wegziehen sollte. Weil wenn wir über die Gen Z sprechen, dann grenzen wir das mal so ab, dass das die 13- bis 28-Jährigen sind. Das sind ungefähr 16,5 Millionen Menschen in der Gesamtbevölkerung, was einem Anteil von 19% entspricht. Also 19% der deutschen Gesamtbevölkerung sind 13 bis 28 und würden wir der Gen Z zuordnen. Das ist natürlich, kann man über die Definition von Gen Z streiten, sind das irgendwie 25 bis 28-Jährige, aber wir lassen es erstmal bei den 13 bis 28-Jährigen, um mal das einzuordnen. So.
Davon ist ein Teil geschäftsfähig.
Davon ist ein Teil geschäftsführend. Genau. Der ist moderat wachsend, leicht wachsend, aber das ist halt, ne, nach unten hin kommen immer weniger nach, so Alterspyramide. Das ist, glaube ich, nichts, was wir erklären müssen. Aber das Spannende ist, wie viel Median brutto haben die denn im Monat zur Verfügung? Alexander, was glaubst du?
Puh, dann sagen wir doch mal brutto.
Ja.
Dann sagen wir mal 2,5.
Na, es ist ein bisschen mehr, es sind 2.897 Euro. Ja, davon ziehst du Lebenserhaltungskosten ab, Ausbildungskosten, den ganzen anderen Kram. Das ist halt die Frage, was am Ende da übrig bleibt, um einzukaufen, um zu konsumieren. Und wir sprechen ja hier nicht von irgendwie Double Income No Kids Haushalten, sondern es sind ja häufig irgendwie Single Haushalte oder Wohngemeinschaften oder Menschen, die halt für sich alleine erstmal sorgen. Das heißt auch sowas wie Gehaltssynergien, Steuern etc. Die Last ist erstmal relativ hoch auf diesen Personen, was noch Abgaben angeht. Da bleibt am Ende nicht viel übrig zum Konsumieren. So, das muss man, glaube ich, schon, ne, im Median jetzt, wenn man alle von diesen Menschen dann irgendwie zum Kauf bewegen möchte. Wird ja auch in den seltensten Fällen der Fall sein, aber trotzdem kann man sich mal so hinter die Notizzettel schreiben, so okay, Gen Z, Median, Brutto, irgendwas um die 2,8. Da muss man mal gucken, was dann am Ende übrig bleibt.
Und da muss ich ja nachdenken bei mir selbst, in welcher, weil natürlich ist es so, ne, nach Generation, du hast unterschiedliches Kaufverhalten im Sinne von Präferenzen, wofür gibst du viel Geld aus? Ja. Aber bist du in einer Produktkategorie unterwegs, wo diese Generation sagt, da ist sie sehr spendabel. Also sie ist in der Summe limitiert ohnehin, das haben wir gerade gesagt. Aber du würdest wahrscheinlich sagen, hey, vielleicht Unterhaltungselektronik oder Streamingdienste oder sonst was, da ist wahrscheinlich eine höhere Spendbereitschaft als in anderen Generationen, aber insgesamt ist es einfach limitiert, was die Zahl angeht und was eben das verfügbare Einkommen angeht.
Ja. Dann 18 bis 49, Stand jetzt 33,7 Millionen der Menschen in Deutschland sind 18 bis 49, das entspricht ungefähr 40% der Gesamtbevölkerung. Diese Alterskohorte ist de facto stagnierend, also die rausgehen nach oben, kommen von unten wieder nach, aber da ist jetzt kein großes Wachstum abzusehen. Und der Median-Brutto liegt bei 3.860 Euro, fast 1.000 Euro über dem der Gen Z. Also da ist schon schwerpunktmäßig was zu holen. Aber es ist natürlich 40% der Gesamtbevölkerung. Jetzt kommt halt die Alterskohorte, die arroganterweise ignoriert wird oder von vielen ignoriert wird, belächelt wird oder zumindest einfach auch nicht in den Fokus genommen wird. Ne? Also auch das einfach so mitzumachen und zu sagen, wir sind ja eh da, ja, so, aber den Fokus legen wir jetzt auf die Gen Z, weil da geht irgendwie Formatentwicklung hin, die bekommen eigene Kanäle, die bekommen eigene Produkte, die bekommen eigene was auch immer. Warum das Ganze nicht auch für die 50-Plus-Kohorten machen? Denn am Ende sprechen wir über 36,6 Millionen Menschen in der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das sind über 43%. Und die ist halt stark wachsend, weil durch Babyboomer-Generation etc. wächst diese Kohorte aktuell mit knapp 10% pro Jahr. So, das heißt, von unten kommen halt viele nach. Und die haben ein Median-Brutto von knapp 4.000 Euro im Monat. So, das ist also jetzt im Vergleich zu 18 bis 49 nicht der Riesenanstieg, aber das ist die stark wachsendste Kohorte und wie der Median-Brutto wird vielleicht ein bisschen sinken, aber letztlich ist am Ende da die Kaufkraft allokiert, da muss man rein, die können Geld ausgeben und für mich ist das eine Wette für 26, Alexander, die Unternehmen, die das social-seitig voll in den Fokus nehmen und verstehen, sowohl was visuelle Ansprache angeht, was USP-Kommunikation angeht, was Value Proposition angeht, was Wiedererkennbarkeit angeht, was auch die richtige Ansprache angeht, die haben da richtig was zu holen, weil auch diese Zielgruppe, wenn man das Thema Zeit, die sie zur Verfügung haben und Geld in den richtigen Kontext setzt, die können halt auch hochpreisige Anschaffungen tätigen.
Und es ist momentan ist die Situation so, Fokus auf diese Zielgruppe wird dann gelegt, wenn es Produkte sind, die nur in dieser Zielgruppe gekauft werden können.
Ja.
Aber für so ein für Massenprodukte, die eigentlich generationsübergreifend funktionieren oder genutzt werden können, ist es eben kein Fokus.
Also das heißt Treppenlifte.
Treppenlifte, Haftcreme, sonstige Dinge, die ne?
Ja.
Dann die werden natürlich darauf gemünzt. Aber alles andere unter ferner liefen.
Ja, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, also man muss ja jetzt gar nicht das Werbemittel, Zielgruppenansprache, Rat da irgendwie groß neu erfinden, weil man kann ja jetzt auch irgendwie uns 20 Minuten zugehört haben und sagen so, ey, Alexander Jan, ganz ehrlich, ne, dieses in diesen Schubladen denken, das ist ja völlig bescheuert. Aber letztlich muss man einfach nur sagen, wenn man anfängt, diese Einteilung vorzunehmen, also wenn man halt anfängt, nach unten diese klare Ausdifferenzierung, Abgrenzung zu machen, dann kann man sie halt auch nach oben machen.
Ja.
Und dann muss man halt auch einfach sagen, ist man extrem biased und überspitzt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle unnötig oder zu viel und ist man da halt auch richtig ausbalanciert, ne? So, das muss man auch einfach sagen.
Aber wenn wir es jetzt einmal kurz in nochmal, wie guckt man da aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive drauf? Hm. Und es ist so, wie wenn du jetzt im E-Com wärst, würdest du ja sagen, ich habe einen eingesetzten Euro, wie viel Umsatz beziehungsweise wie viel Profit mache ich damit, ne? Ein Euro macht wie viel Profit bei dir? So, das wäre ja eigentlich so dein Ziel. Mhm. Und hier sprechen wir natürlich nochmal in der Mediaplanung, wird sich der Profit nicht einkalkulieren lassen, aber du würdest ja ein Euro Marketing Spend gegen, und das ist ja das Potenzial, das Kaufkraftpotenzial. Und das ist halt Menge der Person mal Kaufkraft. So, und dann hast du halt eine sehr große Differenz. Du hättest schon eine, ne, wie viel Euro gehst du, mit wie viel Euro gehst du jetzt auf die Gen Z mit weniger Kaufkraft und kleinerer Zahl? Und dann siehst du halt, dass es viel, viel, viel mehr Euro sind gegen weniger Kaufkraft.
Ja. Also, mit welchem Impuls entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge, Alexander? Mit welchem Impuls gehen wir raus? Wir wollen euch dafür sensibilisieren, das Thema 50 plus in den Fokus zu nehmen, weil es aus unserer Sicht einen Unterschied macht, wenn du das verstanden hast und das implementierst und dein Social Paid Game auch darauf ausrichtest, fokussiert auf diese Zielgruppen zu gehen, wird es einen Unterschied machen in der Marketing-Effizienz, in der Kostenstruktur deiner Kundenakquisition, in deiner Wertschöpfung, denn wir sehen ganz, ganz viele Setups und haben auch in den letzten Monaten bei einigen Kunden genau diesen Shift vorgenommen und der funktioniert. Und das wollen wir euch mitgeben, weil diese Umstellung und das Umbauen generell strategisch, mit welchen Zielgruppensegmenten arbeite ich, wie ist mein Offer Planning, wie gehe ich da drauf, wie ist meine Creative Strategy, um diese Zielgruppen zum Kauf zu bewegen, dass meine Marke für sie relevant ist, das wird für viele einen Unterschied machen.
Das wird, also das Erste, was man machen sollte, ist ja mal zu überprüfen, habe ich das irgendwie auf dem Schirm? Und dann vielleicht mal aus den Bestandsergebnissen gucken, wenn du ja zum Beispiel im Bereich E-Com bist, nutze ich das eigentlich aus? Sind die Warenkörbe dann größer? Weil das lässt sich auch realisieren. Das ist ja nicht nur ein Marketing-Thema, sondern auch eine, du hast es gerade gesagt, Offer-Strategie. Ne? Mehr zur Verfügung stehendes Kapital bedeutet eigentlich, ich muss eigentlich in der Lage sein, auch höhere Warenkörbe zu realisieren. Einmal schauen, habe ich diesen Blindspot? Es ist eine Art, Publikum zu segmentieren, aber gerade eben so ein bisschen gegen den Trend.
Voll. Und ich bin voll gespannt, welche Marke es als erstes knackt mit authentischen, relatable 50 plus Inhouse-Creatern oder UGC-Menschen Videoinhalt zu erstellen, der nicht super cringe ist, der nicht mit so Boomer-Klischee, oh, ich habe das Internet zum ersten Mal aufgemacht, Botschaften arbeitet, sondern wirklich genauso ernsthaft und genauso authentisch und genauso funktional performant, wie es jetzt aktuell in anderen Zielgruppen. Hundertprozentig, wenn eine Marke das knackt, glaube ich, dann hast du ein extrem starkes Asset und eine sehr starke Creative-Route, die zu Wachstum führen wird.
Genauso.
Genauso. Und wenn ihr so einen Case habt oder auf so einem Case arbeiten möchtet oder jetzt sagt, ganz ehrlich, ich bin bereit, so einen Case auf die Beine zu stellen, mit euch gemeinsam, dann meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr auf so einen Case schon mal aufmerksam gemacht wurdet oder selber auf so einem Case sitzt, lasst uns im Podcast drüber sprechen. Und wir freuen uns über Feedback zu der Folge. 5 Sterne, Daumen hoch. Und Alexander, was ist das wichtigste Ticket in deinem Wallet?
Was ist das? Das wichtigste Ticket in meinem Wallet?
Ja.
Oh, ich glaube, das ist das AdScam-Ticket 2026.
So nämlich. 21.09. in Köln gibt es wieder das AdScam-Ticket. Günstigste Kategorie ist noch im Shop. holt euch euer Ticket, AdsCamp.
Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich nur was für Professionals. Also wenn du sagst, hey, ich verdiene mein Geld in diesem Bereich, ich möchte auch besser werden, ich suche den Austausch mit Leuten, die das auch sehr gut können, dann ist das was, ne?
Ja. Wenn ihr zweifelt, dass, ob das das Richtige für euch ist, dann schreibt uns einfach kurz eine E-Mail und dann gibt's da eine kurze Einordnung. Und seid neugierig, bleibt neugierig. Danke fürs Zuhören. Und wir werden schon bald mit der nächsten Folge um die Ecke kommen. Das ist ein Versprechen. Wir sind aus dem Winterschlaf erwacht.
So.
Gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss zusammen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.